Jesus, ich danke dir, dass du für uns dieses Opfer gegeben hast. Dass du für uns ins Kreuz gegangen bist. Nicht, weil es deine Bestimmung war, nicht, weil es prophezeit worden ist, nicht, weil du gezwungen wurdest, sondern weil du uns liebst. Weil du uns liebst. Und weil du uns Freiheit schenken willst in dieser Welt, vor unserem Gott, bei unserem Vater. Dafür danke ich dir, Jesus. Das werde ich nie in Frage stellen, nie vergessen. Jesus, du bist für uns gestorben und auferstanden und du hast den Weg frei gemacht zu Gott. Und das wollen wir nicht vergessen. Dafür wollen wir dankbar sein, für deine Liebe, die du uns geschenkt hast. Halleluja. Amen. Gibt es irgendjemanden von euch, der geliebt werden möchte? Keiner. 4, 3, 12. Okay, es sind ein paar dabei, okay. Ein paar haben sich nicht gemeldet, ich weiß nicht, warum. Vielleicht seid ihr schon genug geliebt, keine Ahnung, wer weiß. Mein Thema heute, nah an seinem Herzen. Als ich das Thema vorbereitet habe und als der Mante mich dann fragte, wie das Thema heißen wird, weil sie ja die Lieder dazu aussuchen möchte, habe ich gesagt, ja, ich weiß noch nicht genau, aber es hat irgendwas mit Vater und Vater Gott und Vaters Liebe zu tun. Und ich weiß, sage ich, auch wenn Muttertag ist. Und dann hat sie sich ein bisschen lustigerweise bei WhatsApp dann so ein bisschen aufgeregt. Ja, was meinst du, was du für Ärger von den Müttern kriegst, wenn du über den Vater sprichst? Ich sage, glaube ich nicht. Und sie hat das dann auch genehmigt sozusagen. es geht heute um das Herz Gottes, es geht um dein Herz und es geht so ein bisschen darum zu verstehen und vielleicht auch zu lernen oder wieder neu zu begreifen, wie nah wir eigentlich Gottes Herz sein sollen und wie nah Gott unserem Herz eigentlich ist. Betonungen habe ich extra so gelegt, wie sein soll und ist, weil wir uns ja manchmal aufgrund unserer Gefühle, Erfahrungen, Meinungen ein bisschen von Gott vielleicht entfernen, aber Gott sich niemals, niemals von uns entfernt. Und da wollen wir heute so ein bisschen hingehen, dass wir diese Nähe, diese Liebe, die Gott hat, und die wir in uns tragen sollen und die wir auch zu Gott haben sollen und darüber hinaus dann auch zu anderen Menschen, wie das funktioniert. Wie kann ich so nah an seinem Herzen sein, dass seine Liebe in mir wohnt und aus mir hinausströmt? Ich meine, woher weiß ich, was Liebe ist? Woher weißt du, was Liebe ist? Im Normalfall lernt es jedes Kind irgendwie von seinen Eltern, was Liebe ist. In aller Unperfektion, die das mit sich bringt. Aber was ist mit denen, die vielleicht keine Liebe erfahren haben, die nicht diese Liebe einer Mutter oder eines Vaters erlebt haben? Wie sollen die wissen, was Liebe ist? Sind die dann aufgeschmissen? Sind das dann die armen Schweine, die halt dann da stehen und nicht wissen, was Liebe ist? Und es funktioniert trotzdem, dass Menschen, die keine Liebe erfahren haben in ihrem Leben, dass es ihnen gelingt, trotzdem Eltern zu werden oder Menschen zu werden, die Liebe weitergeben können. Ich meine, wo Liebe fehlt, heißt es ja nicht automatisch, dass dort Gewalt vorgeherrscht hat. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Ich bin ein armes, kleines Waisenkind. Na, okay, heute nicht mehr, ich bin jetzt groß, ich weiß. Nein, aber tatsächlich, meine Mutter ist gestorben, als ich 5 war. Mein Vater, als ich 15 war. Ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen, dann später im Internat gewesen. Und so. Und es war niemand schlecht zu mir. Es hat mich niemand schlecht behandelt. Ja? Aber das, was ich heute unter Liebe verstehe, habe ich es mir so nicht begegnet. Diese bedingungslose Liebe einer Mutter, eines Vaters, die für ihre Kinder da sind, die habe ich so nicht bekommen. Und trotzdem behaupte ich, dass es mir heute ganz gut gelingt, ein Vater zu sein, ein Mann zu sein, ein Ehemann zu sein. Ja? Aber wie gelingt uns das? Wie können wir das schaffen, trotz dem, was wir erlebt haben, trotz dem, was wir vielleicht nicht wissen, die Liebe Gottes in unserem Herzen zu tragen, nah bei Gott zu sein, vielleicht sogar zu vertrauen, dass Gott uns liebt? Darauf wollen wir heute so ein bisschen eingehen. Und wir fangen mal ganz, 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 ganz vorne an. 1. Mose 1, 27 bis 31. Wir sprechen immer davon, was Jesus getan hat, wie Gott uns geliebt hat, dass er Jesus gegeben hat. Aber im 1. Mose, als Gott die Menschen geschaffen hat, haben wir schon gesehen, wie Gott die Menschen liebt. Und ich lese einfach mal vor. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum an den samentragenden Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. Die Menschen wurden von Gott geschaffen. An einem perfekten Ort. An einem perfekten Ort. Sie waren in Gottes Garten. Ich meine, das ist mehr, das kann man sich gar nicht vorstellen. Gott sagt zu dir, ich habe dich geschaffen und das alles gehört dir. Sie haben alles, was sie brauchten, alles, was nötig war. Und der Garten und die Menschen waren sehr gut, sagt die Bibel. Sie waren sehr gut. Wenn du dich heute umschaust, würdest du behaupten, heute ist noch alles sehr gut? Ist noch alles sehr gut? Adam und Eva lebten in einem Garten. Sie hatten keine Sorgen, sie hatten keine Ängste und sie hatten keine Zwänge. Und sie waren immer, immer bei Gott und Gott war immer bei ihnen. Kannst du dir vorstellen, mit Gott durch den Garten zu spazieren? Ich meine, so manche Prediger, die sagen dann, ja, sie gehen dann spazieren, reden mit Gott. Ist super, das ist genau das. Aber in einer Welt ohne Schmerz, ohne Sorgen, ohne Angst zu haben vor morgen, ist doch ganz anders, mit Gott zu gehen, als wir hier heute, oder? Wie findet ihr das? Ich denke, wenn ich mir das überlege, was heute so los ist, ich meine, das war vor 1000 Jahren genauso schlimm, es ist nicht schlimmer geworden oder so, aber es ist eigentlich, wie die Menschen miteinander umgehen, was in der Welt passiert, könntest du dich so darüber aufregen und wie bitte soll ich da in Ruhe und Frieden mit Gott einen Spaziergang machen? Ja, wir sehen heute oft nur das Unperfekte. Ich habe heute Morgen ein Brötchen geholt und da lief ein Lied im Radio. Da hieß es dann, wir sehen immer nur das Haar in der Suppe oder so. Ne? Ich habe leider das Lied nicht mehr gefunden, sonst hätte ich das nochmal mitgebracht vielleicht. Aber da hat er so beschrieben, lebt doch im Jetzt, guck dir doch jetzt an. Du hast nur heute. Und wir regen uns immer nur über das auf, was nicht funktioniert, was wir nicht haben. Ich meine, man kann nicht alles schönreden, ja, das will ich damit nicht sagen. Ich glaube, das solltet ihr hier nicht verstehen. Aber Gott hat hier etwas geschaffen, den Garten Eden, und der war perfekt. Und warum wir da heute nicht mehr sind, wo sie damals waren, da kommen wir später nochmal drauf zu. Aber das war perfekt. Gott hat die Menschen geliebt, er hat ihnen alles gegeben, alles. Und er liebt sie. Und jetzt möchte ich mal meine Kinder nach vorne bitten. Ich habe es ihnen schon angedroht. 1, 2, da fehlt einer. Habe ich den vergessen zu Hause? Nee, ne? Nee, der ist eigentlich auch da. Aber okay, wir können jetzt ja nicht warten. Stellt euch mal einfach hier vorne hin. Hier vor die Kanzel, genau. Stellt euch mal vor. Ihr könnt ruhig auf die Stufe kommen. Kein Problem, beißt keiner. Okay. Und das sind zwei meiner Kinder. Der dritte ist wahrscheinlich gerade beschäftigt unten. Und die Frage ist, liebe ich sie? Ihr sagt ja, natürlich, der Gute, der liebt deine Kinder. Liebe ich euch meine Kinder? Was sagt ihr? Liebe ich meine Kinder? Okay. Aber ganz ehrlich, bin ich auch mal sauer auf meine Kinder? Hä? Bin ich mal sauer auf euch? Ja? Komisch, oder? Ja. Aber sag mal, bin ich eigentlich immer gerecht oder bin ich auch mal ungerecht?
Stimmt.
Was?
Bestimmt auch mal ungerecht.
Bestimmt, also kannst dich nicht mehr erinnern, ne? Jetzt gerade, wo du hier stehst. Ja, okay. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Also, ich wollte nur, dass ich nicht hier von oben rede, wie ich bin oder wie ich nicht bin, sondern dass man einfach erkennt, ich liebe meine Kinder, ich bin auch mal sauer auf meine Kinder und es gelingt mir nicht immer gerecht zu sein. Würden sie jetzt von mir weglaufen? Die Frage habe ich vergessen. Würdet ihr weglaufen? Nee. Gut, das wollte ich nur wissen. Das ist ja wichtig. Ist ja nur wichtig zu wissen, ob man in all dieser Unperfektion, in der ich hier stehe, ob meine Kinder bei mir bleiben würden. Also, ich kann nicht immer gerecht sein. Nicht, weil ich es nicht will. Und ich kann vielleicht auch mal sauer sein, wo es nicht angebracht ist. Nicht, weil ich das so will, sondern weil ich einfach ein Mensch bin. Unperfekt. Angetrieben, manipuliert von Emotionen, ja, von dem Moment, der gerade da passiert. Aber sie sind in meinem Herzen. Ich liebe sie. Sie sind geliebt von ihren Eltern. Trotzdem, dass manche Dinge nicht funktionieren. Trotzdem, dass man sich ärgert. Trotzdem, dass man unzufrieden ist. Und sie laufen nicht von mir weg. Obwohl ich unperfekt bin. Obwohl ich nicht immer alles so hinkriege, wie ich es hinkriegen sollte. Wie gelingt es mir dann also, diese Liebe, die meine Kinder brauchen, zu geben? Ohne dass man es gelernt hat. Und wie gelingt mir das? Durch die Liebe Gottes. Durch Gott. Nur dadurch, dass ich mein Herz öffne und sage, ich will meine Kinder lieben. Ich weiß, versteht mich nicht falsch, es gibt auch Menschen, die nicht an Gott glauben und ihre Kinder lieben. Ja, also nicht, dass das irgendeiner falsch versteht, bitte. Ja, aber für mich habe ich das so festgestellt. Und ich möchte, dass wir in unserem Leben, egal ob wir nun Kinder haben oder nicht, dass wir uns bewusst sind, dass Gott uns liebt. Dass wir die Liebe Gottes haben. Wir Menschen lieben unsere Kinder, obwohl wir unperfekt sind, obwohl wir Fehler machen, obwohl uns nicht immer alles gelingt. Und Gott liebt dich und er ist Gott. Ist Gott gerecht? Ist Gott gerecht? Ist Gott auch mal ungerecht? Das ist richtig, das ist die richtige Antwort. Er ist nicht ungerecht, aber fühlt es sich immer so an? Aha. So, also, wir haben festgestellt, ihr habt mir gesagt, Gott ist nicht ungerecht. Und ihr habt mir gesagt, oder ich habe dann gesagt, es fühlt sich aber nicht immer so an. Und ihr habt mir zugestimmt. Soweit sind wir. Ja? Also klar, Gott ist gerecht, aber manchmal fühlt es sich so an, als wäre es nicht. Wenn ich doch jetzt weiß, meine Kinder wissen, ich bin manchmal ungerecht und manchmal sauer und sie laufen nicht von mir weg. Und du weißt, Gott ist immer gerecht und es verändert sich nicht. Aber es fühlt sich gerade mal nicht so an. Warum läufst du dann weg? Müsst ihr mir nicht beantworten jetzt. Nur für dich. Warum setzt du dich dann hin und sagst, ich habe einfach keinen Bock mehr darauf? Ich kann es nicht verstehen, wie Gott das jetzt zulassen kann, warum das jetzt so ist. Obwohl ich weiß, Gott ist gerecht, fühle ich es gerade nicht. Und dann setze ich mich hin und sage, es ist doch egal, ob ich an Gott glaube oder nicht. Es ist doch egal, ob Gott mich liebt oder nicht. So wie es gerade aussieht, scheint er mich nicht zu lieben. Und weißt du, was unser Problem ist? Dass wir Gott mit Menschen vergleichen. Dass wir Gott mit Menschen vergleichen. Weil wir eigentlich gar nicht anders können, weil wir Menschen sind. Mit wem können wir Gott denn vergleichen? Wir können Gott nicht vergleichen, natürlich nicht. Aber wir tun es. Wir tun es. Wenn ich bete und Gott hört mein Gebet nicht oder mir passiert etwas, was irgendwie meiner Meinung nach nicht da reinpasst, dass Gott das zulassen könnte, dass mir das passiert, dann klage ich Gott an. Dann sage ich Gott, du bist auch nicht besser als meine Eltern oder du bist auch nicht besser als irgendwer anders, weil wir Gott mit Menschen vergleichen. Weil wir Gott einfach nur mit unseren menschlichen Augen sehen. Wir können das auch nicht anders, natürlich nicht. Aber glauben wir nur an Gott, weil er uns alles das geben muss, was wir wollen und was wir brauchen? Und dann stellen wir seine Liebe in Frage, wenn wir das nicht bekommen? Ich glaube, wir müssen begreifen, dass Gott mehr ist als nur ein liebender Vater. Wir müssen begreifen, dass Gott mehr ist als nur ein guter Freund. Wir müssen begreifen, dass Gott Gott ist. Wir müssen begreifen, dass er souverän ist. Ich meine, in der Bibel steht, ich bin, der ich bin. Das sagt Gott über sich. Ich bin, der ich bin. Und wir wünschen uns ihn manchmal anders, als er ist. Er ist und bleibt größer als alles andere. Und ich weiß, das wird niemals, niemals in unseren begrenzten Verstand passen, Gott so zu begreifen, wie er wirklich ist. Und ich weiß, ja, wir haben Gefühle und manchmal fühlen wir uns ungerecht behandelt und manchmal fühlen wir uns fehl am Platz und manchmal fühlen wir uns von Gott verlassen, obwohl es nicht so ist. Weil wir in Umständen stehen, die wir auch nicht unbedingt beeinflussen können. Aber es bleibt für uns nur eins zu tun. Es bleibt nur eins. In all dem Zweifel, in all dem Ärger, in all dem Gott Vorwürfe machen, bleibt es doch nur, dass wir ihm und seinem Wort vertrauen. Das ist eigentlich ein total simples Wort, Gott zu vertrauen. Aber wir vergleichen Gott mit Menschen. Wir wissen, Menschen können unser Vertrauen missbrauchen. Wir wissen, Menschen nutzen uns aus. Wir wissen, Menschen verletzen uns. Aber wir wissen doch auch, dass Menschen uns lieben können. Dass wir Menschen vertrauen können. Dass wir Menschen begegnen können und wissen, sie meinen es gut mit uns. Das begegnet uns doch auch. Aber wie oft sehen wir nur das Haar in der Suppe? Wie oft sehen wir nur das halb leere Glas, um mit ein paar anderen Phrasen durch die Gegend zu werfen? Ja? So. Aber es ist was drin im Glas. Trotz unseres Wissens, dass Gott uns liebt, hören unsere Probleme trotzdem nicht auf. Trotzdem erleben wir Ungerechtigkeit, obwohl wir doch zu Gott gehören. Und trotzdem stelle ich mir dann immer nur die Frage, wenn wir in solchen Situationen stehen, wo wir Ungerechtigkeit erleben, wo wir Zweifel erleben, wo wir uns ärgern, wo wir in Problemen stehen, wo uns unsere Umstände so groß vorkommen, dass du dir ganz ehrlich die Frage stellen musst, dein Glaube an Gott, dein Glaube an die Unfehlbarkeit Gottes, dein Glaube an die Gerechtigkeit Gottes, ist es nur Bibelwissen? Ist es nur Bibelwissen? Ich habe es in der Bibel gelesen, ich habe es in der Bibelstunde gelernt, ich habe da schon 1000 Predigten drüber gehört, Gott ist gerecht, also weiß ich, dass er gerecht ist. Oder ist es tatsächlich in deinem Herzen angekommen, in deiner Seele angekommen, in deinem Denken angekommen, trotz deiner Umstände? Kannst du mir nochmal das Bild vom Thema gerade einspielen? Wie nah bist du an seinem Herzen? Und über dieses Herz gab es Diskussionen bei uns in der Familie. Nicht mit mir und meiner Frau, sondern mit mir und meiner Tochter, weil sie hat das Plakatdesign und hat da ein anderes Herz reingebaut. Und ich habe gesagt, nein, das passt nicht. Ja? Wie nah bist du seinem Herzen? Ist sein Fingerabdruck auf deinem Herzen? Oder ist es nur in deinem Gedanken so, weil, ja, ich weiß ja, dass es Gott gibt und ich kann das ja auch akzeptieren, dass es ihn gibt. Ja, es gibt ja so Menschen, die können das akzeptieren, dass es Gott gibt, aber für sie ist das nichts. Ja, das ist so ein Grundglaube irgendwie schon. Ja, es gibt was, aber irgendwie, ich kann damit nichts anfangen. Aber die Frage ist ja nicht, ob ich damit was anfangen kann, sondern bin ich bereit und sind wir bereit zu sagen, trotz meiner Umstände, trotz meiner Situation, trotz meiner Schmerzen, trotz meiner Verletzung, trotz dem, was ich erlebt habe, bin ich nah an seinem Herzen? Bin ich nah an Gottes Herz? Ist sein Fingerabdruck auf meinem Herzen? Ich weiß, wenn wir das anatomisch betrachten, und das war unser Problem, sie hatte nämlich das richtig anatomische Herz dort abgebildet. Also wenn wir das anatomisch betrachten würden, also wenn mir einer meine Brust aufschneiden würde, das Herz herausnehmen würde, es wäre zwar jetzt ein bisschen blöd für mich, aber er würde nicht den Fingerabdruck Gottes auf meinem Herzen finden. Nicht auf dem anatomischen. Man würde vielleicht sagen, wow, ein Wunder Gottes, dieses Herz. Ja, das wahrscheinlich. Aber es würde nicht dieser Fingerabdruck, über den ich hier spreche, über diese Nähe zu Gottes Herz, würde dort nicht zu finden sein. Wo ist es zu finden? Wo ist die Nähe zu Gott zu finden? Sie ist in deinem Denken, in deiner Seele, in dem, wie du lebst, in dem, wie du sprichst, in dem, wie du mit Menschen umgehst. Dort findest du den Fingerabdruck Gottes. Und da kannst du dich auch so ein bisschen selbst kontrollieren. Und das müssen und sollten auf keinen Fall die anderen für dich tun. Das würden sie gerne, aber sie sollen das lassen. Du kannst dich daran kontrollieren, wie nah du an Gottes Herz bist. Nicht, ob du mal ärgerlich über Gott bist. Nicht, ob du dich fragst, ob Gott dich noch liebt. Dass diese Fragen kommen immer wieder. Die bleiben gar nicht aus. Aber kann ich an meinem Denken, in der Summe sozusagen, in meinem Handeln in der Summe, kann ich daran erkennen, wie nah ich Gottes Herz bin? Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ist echt hart. Wir sind immer noch im 1. Mose. 1. Mose 3, 17 bis 23. Und da ist es passiert. Da ist es passiert. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dorn und Disteln wird ihr dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du gekommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen, Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. So ein Ärger. Und mit den Konsequenzen müssen wir heute noch leben. So, dankeschön. Ja. So, wir leben jetzt seitdem in einer Welt der Ungerechtigkeit, der Mühsal und des Ärgers. So, damit könnten wir es stehen lassen, uns ärgern und nach Hause gehen. Aber, und in diesen Versen steht noch viel mehr als nur, dass Adam und Eva aus dem Paradies geschmissen worden sind. Da müssen wir mal gleich ein bisschen genauer lesen. Ja? Und trotzdem, trotz der Ungerechtigkeit, trotz der Mühsal, trotz des Ärgers und des Leids, das wir manchmal haben, haben wir einen Gott, der sich um uns kümmert. Der uns sich um uns kümmert. Wir haben ihn. Trotzdem, wo wir leben. Und auch Adam und Eva konnten trotz ihres Vergehens immer noch von der Liebe Gottes profitieren. Jetzt denkst du dir, bitte? Mit Dorn und Distel und mit Mühsal und ums Angesicht deines Schweißes sollst du dein Brot essen? Entschuldigung, wo ist da die Liebe Gottes? Lies mal den Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Eva Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Der Vers 21. Jetzt rein menschlich betrachtet, ja, wenn du von irgendwem betrogen wirst, belogen wirst und du musst ihn rausschmeißen, würdest du ihm noch was zum Anziehen mitgeben? Noch Geld in die Hand drücken? Ihm noch eine Wohnung besorgen? Ihm noch Möbel zurechtstellen? Würdest du das machen? Also, so ein paar schütteln so ganz leicht den Kopf, andere trauen sich nicht. Das ist ja auch okay. Ja, aber rein, das so, und das ist die menschliche Sichtweise, die wir haben. So, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann bauen die so einen Scheiß, schmeißen das Paradies weg für so eine Frucht. Darauf kommen wir auch gleich nochmal. Ja, und Gott sagt ihnen, hier, bitteschön, ich zieh dich an. Und er hat sie ja nicht rausgeschmissen und dann war Ende. Sie hatten ja Land zum Beackern. War zwar anstrengend, weil jetzt mussten sie selber ackern. Früher war das so, als sie im Paradies waren, da wuchs da was und da wuchs da was. Die fliegenden Tauben, ich weiß nicht, ob ihr das Schlafenland kennt, ne? Die gebratenen Tauben flogen ihnen in den Mund und so. So ungefähr, ja. Und jetzt mussten sie selbst arbeiten. Ja, natürlich mussten sie selbst arbeiten und sie mussten jetzt selber sich kümmern um ihr Essen. Aber Gott hat sie noch versorgt. Er hat sie noch angezogen. Er hat ihnen was mit auf den Weg gegeben. Und ich glaube, das dürfen wir manchmal nicht vergessen, dass Gott trotzdem Adam und Eva immer noch geliebt hat. Und weißt du, was mich noch viel mehr geärgert hat? Als ich diese Verse gelesen habe, und das ist mir ganz ehrlich, erst am Donnerstag, Freitag untergekommen. Ich meine, was hat Gott Adam und Eva befohlen oder gesagt? Als einzige Bedingung, im 1. Mose 2, 16 bis 17. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Merkt euch den Begriff von jedem Baum, jedem. Aber Vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen. An dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. So. Das war die einzige Bedingung. Sie durften von jedem Baum essen. Nur nicht von dem Baum der Erkenntnis. Und wenn wir jetzt nochmal in die Verse hochgehen, und zwar, das ist so krass, das ist 1. Mose 3, 22, wo er sagt, und siehe, kannst du nochmal 1. Mose 3, 22? Danke. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden, wie einer von uns zu erkennen, Gutes und Böses. So, das ist klar, das ist durch die Baum der Erkenntnis. Und jetzt pass auf. Und nun stell dir vor, sagt er, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Verdammt nochmal, da gab es einen Baum des ewigen Lebens. Und die essen von einem Baum, wo sie gut und böse unterscheiden können, obwohl es doch gar kein Böses gab eigentlich im Garten Eden, bis dann diese olle Schlange kam. Aber überleg mal, was sie uns da weggenommen haben. So, das nur mal nebenbei, was mir aufgefallen ist. Es gab einen Baum, da hätten sie von essen können und hätten ewig gelebt. Ich weiß jetzt ja nicht, wie lange sie im Garten Eden tatsächlich gelebt hätten. Aber überlebt ihr das? So, jetzt kannst du dich noch ein bisschen mehr über Adam und Eva ärgern. Oder du kannst ihn vergeben. So, aber wir erkennen auch an dieser Geschichte von Adam und Eva, ganz am Anfang, wo Jesus noch nicht für uns gestorben und auferstanden ist, dass Gott dann nicht anders geliebt hat als heute. Er hat sich trotz ihrer Verfehlung, trotz ihrer Fehler, trotzdem, dass sie nicht auf ihn gehört haben, hat er sich um sie gekümmert. Wir erkennen also, sein gottesliebendes Herz hat nie aufgehört, seine Kinder zu lieben. Und egal, was passiert ist. Und so manchmal habe ich das Gefühl, Gott ist so Gott der unbegrenzten Chancen. Ja, dass wir immer wieder eine Chance haben, zu Gott zurückzukommen. Aber das ist kein Freibrief. Das ist kein Freibrief. Ja, wir wissen auch, dass Gott sich nicht an der Nase rumführen lässt und dass er sich nicht ausnutzen lässt. Aber wenn wir Verfehlungen haben, wenn wir Fehler machen, wenn wir falsche Dinge tun, dann haben wir immer wieder die Chance, Buße zu tun und zu Gott zurückzukehren. Und das schmälert trotzdem nicht seine Liebe. Gottes Liebe schwächelt nicht, wenn wir Fehler machen. So. Und jetzt sind wir Menschen auf der Suche nach Liebe. Wir sind auf der Suche nach der Nähe zu Gott, nach der Nähe zu seinem Herzen. Wir wollen es. Und wir bleiben weiter im 1. Mose, weil jetzt kommen wir zu den Kindern von Adam und Eva. So, man sollte ja meinen, dass Adam und Eva es gelungen ist, ihren Kindern klarzumachen, dass sie echt Bockmist gebaut haben. Und dass es eigentlich nicht gut ist, Bockmist zu bauen. Und jetzt kommen wir zum 1. Mose 4, 3 bis 8. Das ist eine harte Geschichte, aber sie zeigt uns auch wieder so ein bisschen, wie wir Menschen sind und warum wir Dinge tun, die wir tun. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Und warum hast du dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und er schlug ihn. Hui, das ist eine harte, harte Story. Und was hat das jetzt mit dir zu tun? Entschuldigung, ja, du bist weder Bauer noch hast du Kühe, noch bringst du solche Opfergaben zu Gott. Das haben wir heute nicht mehr nötig. Ja? Aber was hat das mit mir zu tun? Was haben Kain und Abel jetzt mit mir zu tun? Und die Frage ist, wer bist du? Bist du Kain oder bist du Abel? Manchmal fühlen wir uns wie Abel. Ich meine, nicht unbedingt so tot wie er, aber vielleicht so ungerecht von seinen Geschwistern, von Leuten, von Mitmenschen schlecht behandelt. Ja? Und manchmal fühlen wir uns wie Kain, dass Gott uns nicht hört, dass Gott uns nicht sieht, dass Abel, dass mal anderen scheinbar alles besser gelingt als mir. Und wir schauen nur auf das, was um uns herum passiert. Wir schauen nur, oh, wieso hat jetzt Gott Abels Opfer angesehen, aber meins nicht? Ist Abel etwa besser als ich? Und dann war Kain nicht sauer auf Gott, sondern sauer auf Abel, auf seinen Bruder. Warum? Weil er nur die äußeren Umstände gesehen hat, weil er nur gesehen hat, was um ihn herum passiert ist. Und er hat nicht, behaupte ich, nicht in sein Herz geschaut. Hätte er in sein Herz geschaut und wäre ehrlich zu sich gewesen, dann hätte er erkannt, dass er etwas an seiner Haltung hätte ändern müssen. Du kannst nicht ändern, wie Menschen um dich rum sind. Du kannst vielleicht manchmal deine Umstände nicht ändern, aber du kannst in dich hineinschauen und sagen, wie nah ist mein Herz an Gottes Herz? Wie nah bin ich an Gott? Und wie sehr und wie echt vertraue ich darauf, dass Gott mich hört, dass Gott mich sieht und dass Gott für mich da ist? Und jetzt möchte ich, dass wir das mal so ein bisschen tun, dass jeder von uns sich selbst betrachtet. Und wir sprechen jetzt ein bisschen über Ehrlichkeit. Und das ist immer ein bisschen schwierig, glaube ich, so Ehrlichkeit. Ja, wir wollen alle ehrlich sein, aber wenn es mal ehrlich um ehrlich sein geht, dann sagen wir lieber nichts, bevor wir lügen. Und wie ehrlich, stelle ein paar Fragen und die, wie gesagt, die müsst ihr für euch in eurem Herzen, für euch mitnehmen, für euch verarbeiten und zu gucken, wie nah bin ich? Wie ehrlich bist du zu deinem Partner? Wegen der Liebe komplett, würde ich sagen. Ja, bist du so. Aber wer weiß? Aber das weißt nur du selbst. Wie ehrlich bist du zu deinem Partner? Wegen der Liebe auf jeden Fall komplett. Ja? Wie ehrlich bist du zu Gott? Ich meine, ganz ehrlich, es macht gar keinen Sinn, vor Gott unehrlich zu sein, weil er sich sowieso kennt, weil er sowieso in dein Herz gucken kann. Ich meine, es macht keinen Sinn. Aber ganz ehrlich, wie oft meinen wir, dass es uns möglich ist, Gott einen vorzumachen? Wie ehrlich bist du zu Gott? Ich denke, wegen der Liebe würdest du komplett ehrlich sein zu Gott. Und wie ehrlich bist du zu dir selbst? Und das ist manchmal, glaube ich, das Allerschwierigste, ehrlich zu sich selbst zu sein. Du kannst anderen Menschen was vormachen. Kannst du. Du glaubst, dass du Gott etwas vormachen kannst. Funktioniert nicht, aber du glaubst es trotzdem. Und das ist paradox, oder? Du glaubst nicht, dass Gott dich liebt vielleicht und dass Gott dir in deiner Situation hilft, aber du glaubst, dass du ihn anlügen kannst. Ja, dann musst du wirklich mal über dich nachdenken. Und dann sich selbst zu belügen. Das gelingt uns eigentlich fast schon am besten. Ah, ist alles nicht so schlimm, das schaffe ich schon. Das ist alles gut. Alles okay. Ah, egal, da muss ich nicht drüber nachdenken. Ja? Aber das stimmt nicht. Wie soll ich denn bitte ehrlich zu mir selbst sein, ehrlich zu Gott sein oder auch ehrlich zu meinem Partner sein, wenn ich von Menschen ungerecht behandelt werde und wenn ich mich deswegen sogar von Gott ungerecht behandelt fühle. Wie nah kann ich Gottes Herz denn schon sein, wenn meine Gefühle und meine Erfahrungen es nicht zulassen, Gott voll und ganz zu vertrauen und ihn zu lieben? Ich habe mir vor einiger Zeit einen Ring gekauft. Da ist neben dem kompletten Vaterunser auch ein Kreuz drauf. Kann jemand das Kreuz sehen? Von hier. Und genau so ist es in solchen Situationen. Ich stehe hier vor Gott und beschwere mich und vertraue nicht auf Gott. Dabei kann ich nicht sehen, was er für mich getan hat. Ich kann es nicht sehen. Das, wenn ich so stehe und ich sehe nicht, was Gott für mich getan hat, wie soll ich das dann für mich aufnehmen und mitnehmen? Und deswegen habe ich mir diesen Ring gekauft. Nicht, weil ich ein besonders großer Zweifler bin, aber weil ich da absolut drauf stehe, etwas bei mir zu haben, was mich immer wieder daran erinnert, wie Gott ist. Nicht, weil ich das Vaterunser nicht auswendig könnte oder so, aber ich finde es einfach gut. Mir gefällt das. Und ich finde es toll, mir das manchmal anzuschauen und einfach zu wissen, Gott ist mir noch viel näher als dieser Ring. Gott ist mir noch viel näher als alles andere. Und ich möchte dich jetzt bitten, ehrlich, wer von uns oder euch ist schon mal verletzt worden? Ihr müsst euch nicht melden, ihr müsst aufstehen. Tut mir leid, aber ganz ehrlich. Wer von euch ist schon verletzt worden? Steht auf. Und siehst du, Kinder, die sind noch ein bisschen unbedarft. Ne? Die haben noch nicht so viel erlebt, das ist super. Aber das ist genau, und das finde ich perfekt. Danke, Kinder. Das, guck mal, die sind noch nicht von uns verletzt worden. Ich liebe euch. Was ich euch jetzt sagen will. Also, das passt eigentlich perfekt, dass die beiden sitzen bleiben, weil es Kinder sind. Und diese Liebe, die sie von ihren Eltern bekommen, das will ich jetzt einfach mal so dumpf von mir behaupten und von meiner Frau, ja, dass es sie schützt vor vielen Dingen. So, und wir stehen jetzt hier alle, wir sind verletzt worden. Und jetzt frage ich dich, was machst du damit? Bleib bitte noch stehen. Was machst du damit? Ja? Und ich habe euch eben gefragt, könnt ihr das Kreuz sehen? Und ihr habt alle Nein gesagt. Aber könnt ihr das Kreuz sehen? Da musst du hinter der Säule wegtreten, damit du sehen kannst. Manchmal haben wir auch ein Brett vorm Kopf, ich weiß. Aber könnt ihr das Kreuz sehen? Und könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist? Nicht nur, damit wir gerettet werden und in den Himmel kommen, sondern dass wir das, was uns verletzt hat, das, was wir mit uns herumtragen, das, was uns quält, das, was uns am Boden halten will, dass wir das ans Kreuz bringen können? Ja, das glauben wir. Und wie viel davon bringen wir tatsächlich an sein Kreuz? Wie viel davon bringen wir tatsächlich an sein Kreuz? Und wie viel davon behalten wir davon, weil wir es ja eventuell noch mal gegen irgendwen verwenden könnten. Wie nah kann ich Gottes Herz denn schon sein, und ich wiederhole diesen Satz, wenn meine Gefühle und meine Erfahrungen es nicht zulassen, Gott voll und ganz zu vertrauen und ihn zu lieben? Wie nah kann ich Gott denn schon sein? Du kannst Gott genau so nah sein, wie nah er dir ist. Und die Frage ist ja nicht, ist er dir nah, weil ich weiß, dass er das ist, sondern glaubst du das? Vertraust du darauf, dass Gottes Liebe dir nah ist? Und ihr dürft euch wieder setzen. Und dann lesen wir Römer 8, 36 bis 39. Und wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Und an diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was für ein Wort. Wenn ich den ersten Satz lese, wir werden um deinetwillen getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Und so fühlen wir uns manchmal. So fühlen wir uns manchmal wie Schlachtschafe, wie kurz vorm Exodus, wie ausgenutzt und von anderen Menschen. Und manchmal sogar von Gott, so fühlen wir uns. Aber, wir sind in alle diesem mehr als Überwinder. Yeah. Wie soll ich denn das schaffen? Wie soll ich denn mehr als Überwinder sein in dieser Situation, in der ich gerade stehe? Wie soll ich das denn? Das soll mir mal einer logisch erklären. Und da fängt schon an, das kann man vielleicht nicht logisch erklären. Sondern in der Situation, in der du stehst, sagt das Wort Gottes, bist du mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat. Ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Manchmal stehen wir vor einer Situation, hören dieses Denken an dieses Wort Überwinder und denken, wie soll ich das schaffen? Das ist unmöglich. Das ist irgendwie, fühlt sich das so ein bisschen an wie ja Motivationstraining von Gott, aber irgendwie funktioniert es nicht. Weil wir vergessen, dass wir geliebt sind von Gott, trotz unserer Situation. Trotzdem, was ich erlebt habe. Und ich bin überzeugt, steht hier, und ich persönlich bin davon auch überzeugt, dass es nichts gibt, das dich von Gottes Liebe trennen kann. Gott liebt dich. Unendlich. So nah und so groß und so weit. Wir können es nicht begreifen. Ich glaube, damit müssen wir aufhören, es begreifen zu wollen. Wir müssen aufhören, das alles logisch zu erklären. Wir müssen aufhören zu sagen, wenn ich das verstanden habe, wenn ich diesen Vers verstanden habe, dann bin ich sicher, komme ich aus meiner Situation raus. Aber du musst diesen Vers nicht verstehen, weil da gibt es nichts zu verstehen. Da gibt es nur etwas zu glauben und zu vertrauen. Ich meine, wir Männer, verstehen wir unsere Frauen? Manchmal nicht, aber ich vertraue ihr und ich liebe sie. So, ja. Ich meine, verstehen die Frauen uns Männer manchmal? Sie behaupten ja mal, wir wären etwas schlichter gestrickt oder so, ja, wie diese Waffel und die Spaghetti. Deswegen heißt das Tiss, der Titel von diesem Buch ja so, ne? Von wegen, wir sind ein bisschen so und die Frauen sind alle so. Aber ganz ehrlich, so manchmal steht auch die manche eine Frau vor ihrem Mann und versteht's nicht. So. Aber wenn du deinen Mann oder deine Frau nicht so ganz verstehst, liebst du sie trotzdem? Ja, du bist ein Mensch, meine Güte, das ist richtig. Ja, aber wenn meine Kinder mich manchmal nicht verstehen, was ich von ihnen will, ja, lieben sie mich trotzdem? So. Ja, ich meine, sie verstehen mich manchmal auch nicht und trotzdem vertrauen sie mir und lieben mich. Vertrauen ihrer Mama und lieben sie. Ja? Auch wenn sie manchmal da stehen und denken, was wollen die jetzt von mir? So dieses typische, kennt ihr auch, Teenager und so, so sind wir auch. Wisst ihr das? Ihr könnt 70 sein und immer noch wie Teenager euch vor Gott benehmen. Genau wegen sowas. Dass wir nicht das verstehen wollen. Wir müssen es nicht verstehen. Wir müssen nur sicher sein und wissen, Gott liebt mich und es gibt nichts, nothing, aber auch sowas von gar nichts, was mich von Gott, von seiner Liebe trennen kann. Durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ja? Es ist etwas Unglaubliches, Wunderbares, Fantastisches und über unseren Verstand übersteigendes passiert. Das können wir nicht begreifen. Jesus Christus, Gottes Sohn, hat durch sein Opfer eine Freiheit geschenkt, die es so noch nie gegeben hat und nicht wieder geben wird. trotz unserer Gefangenschaft in dieser Welt sind wir frei. Und ja, und das müssen wir mitnehmen, aber wir sind nicht mehr, den Launen und den Sünden und den Gefahren dieser Welt unterworfen. Wir sind ihnen nicht unterworfen, weil wir frei sind. Aber wir leben immer noch, leider, in dieser Welt. Oder vielleicht zum Glück, ich weiß nicht, ich meine, so schlimm finde ich es hier gar nicht. Aber versteht mich nicht falsch, wir leben immer noch in einer Welt, die gleiche ist. Aber ich bin bereit, in einer Freiheit zu leben, die Gott mir geschenkt hat. Ich meine, bloß, weil Jesus für mich gestorben ist, heißt es ja nicht, dass ich loslassen muss. Ich muss meinen Schmerz nicht loslassen. Ja? Ich muss das nicht. Aber ich kann. Und ja, ich kann nicht vergessen, was mir in meinem Leben passiert ist. Ja? Ich kann nicht vergessen, wenn mir was Schlechtes passiert ist. Genauso wie ich vergesse, wenn mir was Gutes passiert ist. Ja? Ich kann das nicht vergessen, was passiert ist in meinem Leben. Aber ich kann es loslassen und ich kann es abgeben, und zwar dahin, wo es hingehört, ans Kreuz. Wenn ich zu Gott nach Gerechtigkeit schreie, nach einem Ende meiner seelischen Schmerzen oder auch nach meinen körperlichen Schmerzen, mache ich das dann? Was mache ich dann? Wenn ich schreie nach Gerechtigkeit, mache ich dann etwas um denen, die mir etwas angetan haben und mich verletzt haben? Tue ich dann etwas, um ihnen eins auszuwischen? Oder will ich endlich Frieden in meinem Herzen spüren, den mir von Jesus versprochen worden ist? Und da frage ich dich ganz ernsthaft, wie nah bist du Gott? Gott ist dir nah. Diese Frage diskutiere ich gar nicht, weil es im Gottes Wort steht, dass er dich liebt und dass es nichts gibt, dass es unerschütterlich ist. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, nicht wie nah ist Gott mir, sondern wie nah bin ich Gott? Wie nah bin ich an Gottes Herzen? Wenn du ihm nicht mehr nah bist, wie kannst du dann glauben, dass er dir nah ist, was er ja ist? Aber verstehst du? Wenn du Gott nicht nah bist, dann kannst du nicht verstehen und auch nicht glauben, dass er dir nah ist. Wie denn auch? Wenn ich mich von meiner Frau entfernen würde, emotional und gefühlstechnisch und so weiter, würde irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo sie sich fragt, tatsächlich fragt, liebe ich meinen Mann noch? Liebt er mich noch? Und ich würde mich fragen, wenn ich mich von meiner Frau entferne, liebt sie mich noch? Vielleicht bin ich mir, das wird nicht passieren, darauf habe ich mich festgelegt, aber wenn es so wäre und ich mir sagen würde, ich liebe meine Frau nicht mehr, nur mal um so ein praktisches Beispiel zu haben, ja, das ist ja, ist uns vielleicht mal ein bisschen näher. Wie kann ich mir dann sicher sein, dass meine Frau mich dann noch liebt? Also, wenn du Gott nicht nah bist, dann ist es schwer für dich zu glauben, dass er dir nah ist. Weil dir fehlt diese Connection, diese Verbindung zu ihm. Und wenn du ihm nicht mehr nah bist, dann leidet dein Glaube nicht wegen deiner Umstände. Das hört sich hart an. Aber dein Glaube leidet nicht wegen deiner Umstände, sondern leidet daran, weil du Gott nicht nah bist. Umstände sind hart. Es heißt nicht, dass wir das jetzt alles so fröhlich und lockerflockig dann mit der linken Hand alle beiseite schieben können. Das meine ich nicht. Aber dein Glaube, das, was dich mit Gott verbindet, sollte doch nicht von Umständen von Gott getrennt werden. Wohin rennt ein Kind bei Angst und Not zu Mama und Papa. Ist die Angst und Not dann gleich weg? Nein. Aber ist dieses Kind bei den liebenden Eltern geborgen und sicher? Ja. Also, lösen sich deine Probleme, deine Umstände, deine Sorgen, deine Verletzungen, lösen sie sich sofort auf, wenn du zu Gott, dem Vater, kommst? Nein. Leider nicht immer. Es passiert, aber es ist nicht immer so. Aber wenn dein Verhältnis zu Gott geklärt ist, wenn dein Verhältnis zu Gott geklärt ist, wenn klar ist für dich, wer Gott ist und wer du im Gegenzug bist, dann erfährst du den Frieden und die Liebe Gottes, die du brauchst. Aber du kannst es nicht ohne die Nähe zu Gott, ohne die Nähe zu seinem Herzen. Es wird dir nicht gelingen. Dieser Frieden und diese Ruhe, trotz den Dingen, die dir passiert sind, trotz den Dingen, die du nicht vergisst, wirst du bekommen, wenn du nah an seinem Herzen bist. Wenn du ihm vertraust, wenn du bei ihm bleibst, wenn du glaubst und wenn du immer wieder zu ihm rennst. Ja, wie nah bist du Gott? Das ist ja nicht immer nur, dass du nur noch jetzt die Bibel und links unter deiner Jackentasche trägst, damit du nah bei Gott bist, oder dass du jetzt dich nur noch in die Gemeinde setzt, weil da bist du irgendwie Gott am nächsten. Nein, sondern wenn etwas passiert in deinem Leben, Umstände passieren, was tust du als erstes? Und daran können wir vielleicht arbeiten. Gehst du zuerst zu Gott und sagst, hilf mir? Oder regst du dich zuerst auf und gehst dann zu Gott? Oder ärgerst du dich zuerst und machst dich zuerst selbst kaputt und gehst dann zu Gott? Oder gehst du zu Gott? Jedes Kind in einer funktionierenden Beziehung läuft zu Mama und Papa, wenn es Probleme hat, wenn es Ärger hat. Richte deinen Blick nicht immer auf das Unperfekte, auf das Misslungene, auf das Nichtbekommene. Können wir das vergessen, was wir nicht bekommen haben, was nicht gepasst hat, was unperfekt ist? Nein. Aber können wir das überleben? Ja. Mit Gottes Hilfe. Johannes 14, 27. Und den gebe ich euch noch mit. Johannes 14, 27. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Beschütze dein Herz. Nah an Gottes Herz. Wenn du nah bei Gott bist, wenn dein Herz nah bei Gottes Herz ist, wenn du nah an seinem Wort lebst, nah in seiner Liebe bist, dann werden die Dinge, die dir passieren, werden dich nicht zerstören. Dein Herz wird nicht bestürzt sein und dein Herz wird nicht furchtsam sein. Aber du weißt, du bist bei Gott sicher, weil du nah an seinem Herzen bist. Und weil sein Fingerabdruck in deinem Leben ist, in deinem Denken, in deinen Gefühlen, in deinem Geist, in deiner Seele, in deinem Herzen. Weil er dich liebt, das ist unumstößlich. Und deswegen ist es nicht das Problem, dass Gott dir nicht nah ist, sondern wie nah du Gott bist. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir diese Nähe jeden Tag spüren. Dass wir uns dieser Nähe jeden Tag bewusst sind. Auch wenn unsere Gefühle was anderes sagen, auch wenn unsere Umstände was anderes sagen. Lass es nicht zu, dass sie dich trennen von Gott. Lass es nicht zu, dass sie sich trennen, dass deine Liebe sich von Gott trennt. Denn nicht Gottes Liebe lässt sich trennen, aber deine Liebe und dein Vertrauen und deine Nähe. Und deswegen bitte ich dich, nimm das heute mit. Und sei Gott jeden Tag nah. Du wirst erleben und spüren, dass trotz deiner Sorgen, trotz deiner Ängste und trotz deiner Probleme Gottes Frieden auf deinem Leben ist. Amen. Und ich möchte dich bitten, wenn du Gebet möchtest, ich biete das an gerne, dass wir einfach die Hände auflegen, dass wir dir Gottes Frieden aussprechen, dass wir einfach zusammen beten und dass das, diese Entscheidung, die du heute triffst, dass du sie mitnimmst in die Woche und in dein Leben und dass es Bestand hat.